Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Rodeo Radio Folge 6. Heute mit zwei very, very, very special Guests. Beide Schauspieler und Musiker, was uns sehr freut.
Ja.
Und ihr seid in beiden Welten auch noch sehr, sehr erfolgreich unterwegs.
Man könnte auch sagen, sie sind Bonnie und Clyde des deutschen Showgeschäfts. Herzlich willkommen.
Like ja, Anna Rus und Jan-Josef Niemers. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank, dass ihr da seid.
Audi.
Danke, war fein, ist überhaupt eine gute Idee.
Oder?
Ja, voll.
Ich finde schon, dass ihr so eine Art Bonnie und Clyde seid.
Also zumindest im Musikbusiness muss man sich jetzt ja überlegen, ob man sich ein zweites Standbein irgendwo ranorganisiert.
Ja,
zum Beispiel.
Das haben wir ja.
Aber was denn so blöd ist, ihr seid so bekannt. Ihr fliegt gleich auf.
Macht nichts, aber wir können ja einfach, wir spielen einfach jemand anderes.
Ah, sehr gut. Ihr seid der Schauspieler.
Wir engagieren einfach eine der tollen Maskenbänderinnen, die wir kennen.
Aber ja, das stimmt. Also im Musikbusiness ist ja gerade Berufsverbot. Mehr oder weniger unfreiwillig. Ne? Mhm. Euch geht es da genauso. Aber ihr habt ja glücklicherweise ein zweites Standbein, wenn nicht das stärkere Standbein, oder? Die Schauspielerei ist. Wie ist oder ist ein bisschen unterschiedlich bei euch? Also wenn ich Jan angucke, ist mir...
Und wenn du auf den Gagenzettel guckst, würde ich sagen, also so...
Schauspielerei so schon, ne?
Ist das schon der damit verdiene ich zumindest, also... Und damit ja auch wir. Den würde ich sagen, größten Teil unseres Lebensunterhalts. Das ist absolut. Schon so.
Ich glaube auch, wenn man die Leute fragt, was du machst, würden alle sagen Schauspiel und weniger Musiker. Hm. Das ist schon eher, kam auch später dazu.
Ja, kam später dazu, weil also ich wollte das, ganz früher wollte ich es mal machen, so als 12-, 13-Jähriger habe ich mir vorgestellt, ich bin Gitarrist in einer Band. Mhm. Und das hätte ich gut gefunden, aber ich bin in Dresden groß geworden, also im Osten Deutschlands.
Ohne Westradio, das muss man wissen. Das wissen ja heute, auch heute noch nicht alle Leute. In Dresden konnte man weder Westradio hören, noch Westfernsehen gucken.
Fandst du meine Geschichte hier schon langweilig? Ich war noch gar nicht immer noch.
Eigentlich sagt man Ladies First, aber jetzt haben wir unhöflicherweise.
Ja, macht ja nichts, man kann es ja auch mal umdrehen.
Da läuft gar nichts dagegen.
Also, ich kürze das jetzt ab, damit sich meine Frau nicht langweilt und sage mal, war nicht so einfach. Man konnte nicht einfach im Osten eine Band gründen und eine Band sein. So, man brauchte Auftrittsgenehmigungen, man brauchte diese Spielberechtigungen und die wiederum waren gebunden an, also wenn du jetzt im Singeclub warst, keine Ahnung, das wäre dann ein guter erster Schritt gewesen. Das wollte ich aber nicht, diese Art von Musik mochte ich nicht. Und dann war das so schwierig und dann dachte ich, okay, irgendwann, als ich so 14 war, 15 war, habe ich dann umgeswitcht und habe gedacht, Okay. Die Welt des Schauspielens, die kannte ich gut von meinen Eltern. Ja. Das war so mein zweites Kinderzimmer, die Backstage beim Theater.
Ja.
Und das war eigentlich der einzige Ort, wo ich mit meinem Blödsinn und mit meinem, so wie ich halt war, willkommen war. Okay. Überall sonst hatte ich immer das Gefühl, ich störe. Aber dort haben die Leute gesagt, hey, mach doch nochmal den. Und
ja, du bist ja nicht angeeckt, hast du mal gesagt. Ne? Wenn alles andere, was ich gemacht habe, bist du immer irgendwo angeeckt. Außer Musik, du hast auch Musik gelernt, oder? Du hast auch Piano und?
Nee, Gitarre habe ich gelernt.
Gitarre? Mhm.
Du wolltest Gitarrist sein.
Beim ältesten Gitarrenlehrer der Welt, glaube ich.
Im Osten kam man da gut an Instrumente ran?
Nein.
Nee, nicht. Also irgendwie schon, aber irgendeine Gibson oder eine Fender? Oder
Sascha, das erklärt, wir sind ja alle drei aus dem Osten. Ne?
So. Ja.
Anna, du auch. Du bist auch in der DDR geboren.
Brandenburg.
Berlin, Dresden,
ja.
So. Baden-Württemberg.
Instrumente gab's.
Hey, mach doch nichts.
Nein, ich.
Bei euch gab's ja Instrumente.
Also klassische Instrumente gab es schon ganz gute in der DDR, muss man sagen. Ne? Es gab schon ganz tolle Geigenbauer, es gab tolle Pianos auch. Es gab ganz gute Konzertgitarren auch, ne? Aber es gab natürlich nichts, was man brauchte, um Rockmusik zu machen.
Das war jetzt nicht der heiße Scheiß.
Nee. Ja, und wenn du auf Rock oder Metal standest, so wie du, ne, da wollte man natürlich auch eine Gibson oder eine Flying V.
Hast du nicht
so
mal eine Gitarre selber gebaut?
Hat man nicht bekommen.
Ja. Nee.
Der Jan hat eine selber gebaut.
Und meine selbst gebaut, aber das war... Also die hat genau einmal ein Geräusch von sich gegeben und nee, ich hatte die an den Radioapparat. Es gab ja diese Röhrenradio. Ich bin ja schon sehr alt und damals meine Oma zum Beispiel hatte noch ein Röhrenradio, ein richtiges.
Die filmen ja auch mit, ne? Die Leute können sehen, was du lügst.
Ja, ein echtes Röhrenradio und das hatte diese wie hießen die? Diodenstecker hießen die, glaube ich. Die hatten so ein, das waren so Stecker, die gibt es halt gar nicht mehr.
Na, also so sechspolig, achtpolig.
Genau,
so
sowas,
die,
genau.
Die haben so auch einen Fernseher hinten dran.
Machen. Genau, und die konnte man eben da konnte man irgendwas noch ans Radio anschließen, was verstärkt wurde. Und ich dachte, das könnte meine Gitarre sein, meine selbstgebaute.
Geil.
Hat nichts sein. Nee, hat nichts sein. Wir haben so gleich am Anfang immer eine kleine Rubrik, die heißt Startshot. Ja. Herzlich willkommen nochmal, vielen Dank.
Schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns sehr gerne, wirklich.
Du musst mir gleich sagen, wie der schmeckt.
Schön, dass du da bist, Alec.
Ebenfalls, Sascha. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
Ja. Aber sag mal, mit Film und Corona, was ist da gerade im Gange? Ist auch schwer eingeschränkt. Keine Drehs? Oder?
Erstmal wurden die Drehs abgebrochen. Ja. Also ich habe gedreht, da, als es losging mit Corona. Und tatsächlich haben wir uns gefragt, am Ende haben wir uns alle gefragt, das ganze Team, wie lange werden wir wohl noch drehen, weil alle abgebrochen hatten, nur wir und zwei andere Produktionen, nicht in ganz Deutschland. Und dann wurde auch unser Dreh abgebrochen. Der wurde dann aber ein paar Wochen später wieder aufgenommen. Unter so wahnsinnig komischen Bedingungen. Also alle mit Atemschutzmaske. Ein Maskenbildner kriegt ein eigenes Mobil und die Maskenbildner müssen
Maske weg, oder
Brille und Atemschutzmaske.
Der Maskenbildner mit Maske.
Der Maskenbildner mit Maske. Also, ja, und Abstandsregeln und. Also natürlich haben die Produzenten sich zusammengetan. Also die Filmlobby, sage ich jetzt mal, ist ein bisschen schlauer vielleicht als die Musiklobby. Die Leute schaffen es immerhin, sich zusammenzutun und sich zu überlegen, unter welchen Bedingungen können wir drehen. Dann gibt es keine Versicherung mehr. Also die Corona-versichert. Ne? Du brauchst ja beim Film eine Ausfallversicherung. Wenn einer krank wird, musst du ja irgendwie das handeln können finanziell. Ja, ja. Und die Produzenten haben es einfach selber gemacht. Und ja, ich würde, also von daher sind sie schon ganz schlau, die Filmleute.
Nein, das verstehen wir ja, ja. Aber nun haben sie ja auch kein Publikum. Ne?
Richtig,
also ich meine, mit Abstand auf der Bühne können wir uns ja auch noch hinstellen. Das wäre ja noch machbar.
Ja, aber so ein Filmteam, das muss man auch sagen, die treffen sich eben nicht für einen Abend, so wie ein Konzert, sondern die treffen sich eben für 30 Drehtage. Und es sind dann 50 bis 70 Leute, die 30 Tage lang, ohne dass einer krank wird, zusammen wie eine Familie einen Film drehen. Und ja, das ist eine andere Voraussetzung, klar. Das sind eben nicht 1.000 oder 10.000 Leute, die da auch für einen anderthalb Stunden oder zwei zusammenkommen.
Naja, aber oder eine Tour, weißt du, wenn man einen Monat auf Tour ist, hat man auch
ähnlich, ja, genau.
Viele Termine und dann bei uns halt, wenn da irgendwie ab 5.000 plus, da ist halt einfach viel zu viel los vor der Bühne. Ne? Wir haben ja auch hinter der Bühne unsere Crew, die können ja auch alle Masken tragen und sie aus dem Weg gehen.
Also beim Film wirst du halt getestet, du wirst getestet, bevor du drehst, du wirst getestet, während du drehst, jeden Tag wird Fieber gemessen, es ist immer ein medizinischer Betreuer am Set, der mehrfach auch Fieber misst und das die Leute sich anguckt und alles überprüft, ob die Abstände eingehalten werden, ob jeder den Mundschutz trägt, ob er ihn richtig trägt, ob einer den Mundschutz so nimmt oder ob er ihn immer wie ordentlich, das wird alles erklärt, es wird stundenlang werden Vorträge gehalten, wie das alles richtig gemacht wird und.
Dauert doppelt so lang alles.
Auf jeden Fall für die Produzenten auf jeden Fall finanziell ein größerer Aufwand, würde ich schon sagen, ja.
Und
ich
dann weiß, sind die Kinos zu, ne?
Und die Kinos sind zu, das was ja eine Katastrophe ist. Also.
Absolut, wir haben nämlich auch in so einem Film mitgewirkt.
Wir sind ja auch Schauspieler, ne?
In welchem?
Burning heißt der. Das ist
in Asphalt Burning.
Ja, norwegisch-deutsche
War es gut?
Produktion. Spaß
gemacht? Und ist jetzt gar nicht, konnte so, jetzt gar keine so Premiere
Mini,
feiern oder was?
Mini-Cameo-Rollen, ne?
Und jetzt wäre im August Premiere gewesen. Also wir haben gedreht vor einem Jahr im August.
Ja,
da war noch nichts zu spüren. Und jetzt sieht es so aus, oder ich glaube, ist schon klar, dass es gar nicht ins Kino kommt. Ne?
Ja, viele
jetzt,
Filme.
Jetzt endet es auf Netflix, aber was heißt endet? Das ist ja auch eine Chance, aber es gibt keine Premiere und irgendwie ist das natürlich schon irgendwie, finde ich, traurig.
Ist super traurig. Also ich meine, es ist auch traurig für all die großen, vielen Millionen-Dollar-Projekte, die jetzt überhaupt nicht rauskommen können.
Naja. Die haben extra auch investiert, wollten auf den deutschen Markt da, ne, für die natürlich auch kacke, dass das jetzt hier so scheitert.
Ich finde es auch traurig für die, also ich, tatsächlich finde ich es auch traurig für die Musiker, dass dieser Sommer so, dass das einfach alles komplett ins Wasser fliegt und kein Mensch weiß ja, wie lange das jetzt ins Wasser fällt. Ne? Offiziell ist es jetzt mal, sage ich jetzt mal, das Live-Arbeitsverbot bis Oktober, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall weitergehen.
Wie ist euer Live-Plan? Nächstes Jahr verschoben, irgendwelche Touren?
Wir haben uns noch nicht getroffen, haben uns schon mal uns ausgetauscht. Das Verrückte ist, erstmal sieht das alles ganz easy peasy aus. Alle Konzerte, wir hatten relativ viele dieses Jahr noch, sind einfach ins nächste Jahr geschoben worden.
Das ist aber darüber, auch das Problem, ne?
Erstmal bei uns auch erstmal ein Lichtblick.
Aber es fühlt sich erstmal ganz gut an so, ne?
Ja.
So,
okay, ja. Man denkt so, oh fein, machen wir es halt nächstes Jahr. Aber jetzt sehe ich das nächste Jahr, da sind dann doppelt so viele Konzerte auf dem Markt, weil die Konzerte, die nächstes Jahr geplant waren, die werden ja deswegen nicht ins übernächste verschoben. Absolut, ja. Das heißt, auf einmal hast du in einer Woche Woche statt, ich sage jetzt mal 10 Konzerte, 20. Ja. Und wer guckt die sich alle an? Ich kenne viele Leute, die sagen, weißt du was, ich gehe einmal im Monat, gucke ich mir eine Band an live. Das habe ich in meinem Budget drin, das Na, Geld klar. gebe ich aus, das will ich haben. Aber einmal im Monat, der so. Sagt ja nicht, okay, jetzt nehme ich 100, weil ich gucke mir die ganzen Konzerte, die letztes Jahr nicht waren. Also jetzt
die zweite
an, das
Frage
ist, so
ist doch, haben die Leute überhaupt Bock, zum Konzert zu gehen? Haben die immer noch Angst vor Corona? Ja. Ich meine, wenn es einen Impfstoff gibt, wie gut ist, der wird sich ja auch nicht es jeder freiwillig impfen lassen. Also ich habe keine Lust eigentlich, mich impfen zu lassen.
Es wird einen gewissen Teil geben, der sich nicht traut.
Genau.
Klar. Manchen geht vielleicht auch das Geld aus.
Mhm. Auch viele sind gut dabei und das wollen Geld erst aus. Recht noch
Probleme nach einem Jahr.
Ohne also unglaublich viele Leute verdienen ja jetzt einfach viel weniger Geld.
Ja. Also wir haben einen Konzerttermin reinbekommen. Den gab es nicht.
Wir haben auch noch. Wir haben
der
auch
ist
noch
jetzt reingekommen und zwar in Dresden, so. Weil wir gerade vorhin über Sachsen geredet haben. Mhm. In Dresden. Da spielen wir plötzlich. Und das ist gebucht worden vor 2 Wochen. Krass,
oder? Ich bin jetzt auch auf einer privaten Geburtstagsfeier.
Da kann man ja dann auch.
Nee, hätte ich nie angenommen, aber.
So langsam macht man sich wirklich Sorgen. Also bisher war ja auch mal easy, dachte mir, ach komm, ist noch ein Jahr bis nächste Saison und das wird schon. Und so langsam denkt man,
Also,
die Leute, das sind so auch so aufgeregt, was das Thema betrifft. Und jetzt die Zahlen schwanken so derartig, dass alle so ein bisschen hilflos sind und ich befürchte langsam auch, dass der nächste Sommer wackelt.
Genau. Ja, also genauso, wie wir es uns vorstellen, wird es bestimmt.
Dann wird es aber für viele Leute wirklich eng. Ne?
Die zweite Welle wird schon irgendwie kommen nach dieser Ferienzeit, jetzt wo viele im Ausland sind, viele Gäste hier im Land. Ja, da wird jetzt nicht besser werden bis Herbst, glaube ich.
Ich glaube auch gar nicht, und dass dann, es vielleicht unbedingt an dieser Reiserei liegt. Also ich meine, es ist ja ein Erkältungsvirus, der natürlich höchstwahrscheinlich im Winter wieder ein bisschen stärker werden
mit
wird. Ne?
Sogar.
Und also je mehr wir in den Winter kommen, desto mehr wird es wahrscheinlich auch wieder auf uns zukommen. Aber was man vielleicht den Leuten auch mal erklären muss, es sind ja nicht nur wir vier, die auf der Bühne stehen, die keine Konzerte spielen, sondern es sind all die Musiker, es sind all die Teams, es sind all die Veranstalter. Da hängen einfach so viele Leute in dieser Musikbranche mit dran, all die Zulieferer, ne? Die Leute, wo die Technik rumsteht, die Leute, die die Nightliner-Wagen haben, die Leute, die die LKWs haben, die Wagen vermieten. Also es ist einfach doch eine gar nicht so kleine Branche. Sie kann sich nicht gut organisieren, leider, weil jeder so ein bisschen sein Süppchen kocht und die das einfach gar nicht gelernt haben. Aber ich habe eher so ein bisschen die Angst, dass nach diesem Corona-Ding überhaupt nur noch 50% von den Leuten arbeiten. Also weil ich sehe das ja jetzt bei uns in den Teams schon. Die eine bewirbt sich Tourmanagerin, die bewirbt sich jetzt dort als Pressefrau von VW, der macht das. Hm. Der eine geht jetzt Straßenpflastern, die müssen ja auch alle irgendwie ihre Familien erlernen.
Ich denke auch, das ist scheiße. Die Musiker sind ja nur die Speerspitze, ne? Und die Etablierten halten es vielleicht auch nochmal aus, ne? So einen Moment. Mhm. Aber so die ganzen, die in der Peripherie arbeiten, sind vielleicht danach gar nicht mehr da.
Genau.
Ich glaube, man müsste wirklich mal überlegen, ob man einerseits, wenn man in der Musik so, das ist mein Standbein, sage ich jetzt mal, in der Musik so, das mag ich unter anderem auch, weil es so eine, erstmal auf den ersten Blick so eine unglaublich familiäre Nummer ist. Du spielst Festivals im Sommer oder so und sitzt auf einmal mit Leuten zusammen, mit denen würdest du sonst so gar nicht zusammenkommen und alles mischt sich und man stößt an und bam, bam, bam und das alles wirkt erstmal so familiär und jetzt, wo es darauf ankäme, ich habe gehört, einer war im Innenministerium, hat das Thema dort mal angesprochen und dann hat ein Verantwortlicher aus diesem Innenministerium gesagt, also Musiker, also ganz ehrlich, um Helene Fischer macht er sich jetzt keine Sorgen.
Naja.
Und das ist natürlich eine irre Antwort, weil der hat überhaupt nicht, der hat gar keine Ahnung, wovon er redet, weil natürlich mache ich mir um die auch keine Sorgen. Ich mache mir jetzt auch um uns vier hier jetzt keine Sorgen. Aber unser FOH-Mann, unser Monitor-Mann, die Roadies, alle, die da hinten dranhängen, die sind einfach am Arsch, weil die verdienen jetzt auch nicht viel Geld. Die haben keine Rücklagen, die leben von der Hand in den Mund. Die brauchen dieses Geschäft, ne? Und bloß weil jetzt habe ich, denke ich, schon wieder, was macht man jetzt mit so einem, keine Ahnung, Staatssekretär, der da im Ministerium sitzt und einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung hat? Bei dem kommen ja die Paychecks jeden Monat pünktlich an. Und da fehlen uns einfach jetzt die Lobbybrüder, die Typen, wo die Pharmaindustrie so viele von hat und die Autoindustrie und
halt
alle. Und die haben wir
der
nicht.
Organisierten Musiker.
Ja. Da müssen wir halt mal auf Marit Lieberberg hoffen, dass der irgendwas redet.
Ja, Rock'n'Roll ist halt unkonventionell. Und das ist in so einem Fall natürlich dann ein bisschen nachsichtig. Aber ich find auch, dass das ein Problem ist. Es ist ja auch nicht nur das Festival, was ausfällt, oder das große Konzert, was wir jetzt gebucht haben, sondern auch Subkultur.
Ja, genau.
Ich meine, Clubkultur,
die ganzen kleinen Bands.
Jedes kleine Independent.
Bevor wir alle auf großen Bühnen standen wir auf ganz kleinen. Und dafür brauchst du halt kleine Clubs. Und das sind alles irgendwie Leute, da geht es von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Hand in den Mund. Irgendwie, dass die offen bleiben. Sowieso immer. Und wenn das jetzt alles weg ist, das ist ja nicht nur, ich meine, es ist auch Theaterbusiness genauso. Ich meine,
die freien Theater,
Kleinkunst,
alles, was nicht subventioniert ist,
ist ja alles am Arsch jetzt.
Uns haben die ersten Veranstalter gefragt, hatten sie die Idee, weil alle überlegen ja fieberhaft, ob man nicht statt eines 2-Stunden-Konzerts 2 einstündige Konzerte hintereinander macht, sodass man wenigstens die doppelte Anzahl von erlaubten Publikum dann reinbringt.
Man denkt drüber nach, und ob man nochmal über die Gage sprechen kann, die man ausmacht. Das ist bei uns mal alles ganz auf der Fall.
Was ich eigentlich eine gute Idee fände, wenn es jetzt einen Lobbybruder oder eine Schwester geben würde, die zum Kulturministerium rennen würde, würde ich sagen, also eigentlich müsste der Staat supporten jedes Konzertticket, was man verkauft. Also er müsste quasi das Doppelte drauflegen. Ja. Dann könnte sich auch keiner bereichern, weil dann würden, eine Wirtschaftshilfe. Und zwar quasi immer das Konzertticket verdoppeln. Und das wird dann aufgeteilt zwischen allen, die Musik machen und zwischen denen, die quasi Veranstalter sind und hinter den Veranstaltern stehen. Aber es wird natürlich keiner machen. Aber das fände ich eine gute Sache.
Aber man müsste es halt machen. Ne? Wir machen es ja auch nicht, aber wir könnten es natürlich tun. Ne? Wir könnten ja zusammen da hingehen, zumindest in Berlin.
Komm, wir machen die Lobby auf.
Wir machen das jetzt.
Zumindest das Gefühl, dass man zumindest versucht hat, an manchen Stellen irgendwie die Clubszene und Kulturszene so ein bisschen zu unterstützen. Das ist natürlich trotzdem alles zu wenig, wenn es so lange anhält. Ne? Für 3 Monate kann man mal einen kleinen Zuschuss irgendwie gut vertragen, aber
ich meine, in der GEMA ist ja eigentlich jeder Musiker, ne? Auch die Independent-Musiker, alle sind in der GEMA. Vielleicht muss man das mal über die GEMA versuchen zu aktivieren, tatsächlich.
Naja, in der GEMA sind nur die schreiben, ne? Die Urheber, also sonst ist eher GVL die Adresse. Okay. Aber klar, die ganzen Verbände, die hier immer so im Background so ein bisschen Geld eintreiben, ein bisschen was behalten oder ein bisschen was ausschütten, die werden natürlich werden die ersten, die mir auch einfielen. Musst du mal gucken, ob man da nicht irgendwie sowas wie eine kleine Allianz zusammenschmiedet. Ja,
hat einer von euch ein Autokino-Konzert gespielt?
Ja, ich habe eins gespielt.
Achso, und wie war das?
Das war so. Also,
wir fremdeln ja mit dem Thema.
Ja, es ist auch ist nicht unberechtigt. Also wir haben es dann gemacht, weil wir hatten die Chance und dann haben wir gesagt, komm, let's do it. Also das ist irre in mehreren Hinsichten. Du stehst also auf der Bühne, das ist erstmal so wie immer. Wir spielen mit In-Ear, also wir haben keine Wedges auf der Bühne, wir spielen das mit In-Ear. Für uns klingt erstmal alles genauso wie sonst auch. Nur, dass du nicht in die Augen guckst, sondern in den Scheinwerfer. Und in jedem Auto durften 3 Leute sitzen. So war das da. Und die standen dann da, also auch da wurden Abstandsregeln eingehalten, aber wahrscheinlich, ich glaube, mehr aus optischen Gründen. Und dann ist das irre, du hast ja auch kein FOH, du hast ja keinen Sound, du hörst nichts, das ist einfach totenstill. Also in den Autos brannte die Luft, dort haben die Leute, das sah man dann so durch die Windschutzscheiben, solange es noch hell genug war, haben die Leute irgendwie, sind die irgendwie so abgegangen und dann aber, wenn einer die Tür aufmacht und pissen muss oder sich ein Bier holen will oder so, geht er ist totenstille.
Wie die haben dann auch in ihr oder Kopfhörer?
Nee, die haben über ihre Stereo-Radio.
So wie Autokino. Weißt
du, die kriegen eine Frequenz.
Die haben so einen Kanal quasi. Die kriegen
eine UKW-Frequenz, eine Radiofrequenz, die müssen sie einstellen.
Das heißt, und wenn du ein gutes Autoradio hast, hast du auch einen halbwegs guten
Sound. Genau, du brauchst guter Sound im Auto.
Das ist natürlich.
Und dann machst du so Sachen, weißt du, machst du so hier und die Scheibenwischer und du machst so Lichthupe und das alles.
Brauchst du eine Taschenlampe?
Ja, ich hatte auch eine Blendlampe vorne. Ich habe sie mir schnell gebaut aus 2 Baulampen, wo wir uns so unterhalten haben mit Blinklicht. Aber irgendwann dann machten die halt die Scheiben runter auch und wollten halt ihr Gesicht raushängen. Und ganz ehrlich, ich bin irgendwann dann einfach runtergegangen, bin da durchgerannt und habe alle abgeklatscht und vorbeirennen. Und dann
so ist es halt.
Ja, das war der Ausdruck des Lebens irgendwie. Das gibt es auch noch. Es gibt nicht nur Vernunft und es gibt nicht nur ein Virus. Es gibt irgendwie auch noch berechtigte Lebensinteressen.
Absolut. Ja, so ein Autokino ist nicht sexy, ne?
Nee. Also wenn ich mir vorstelle, eine Tour so zu spielen.
Also es gab ja ein paar Leute, die eine Platte rausgebracht haben in der Zeit und da habe ich das wirklich total verstanden, weil irgendwie musst du ja den Leuten das mal vorspielen und du musst ja zeigen, dass es diese Platte gibt.
Und wenn du jetzt jemand bist, der, sag mal, du bist jetzt im Pop unterwegs und bist jemand, der immer Radioplays hat und die Leute sind gewöhnt daran, dich im Radio zu hören, weißt du, dann ist es jetzt auch nicht viel anders. Du sitzt dann da in einem Auto und hörst das Ding auch im Radio, immer, und denkst dir, ist halt live oder so. Ne? Aber es gibt Bands, ich denke mal, ihr seid auch so eine. Also für euch ist dieser Faktor, dass halt das Wind bewegt wird zwischen Bühne und Zuschauerraum, enorm groß.
Live-Musik ist ein ganz anderer Spirit einfach. Ne? Und es klingt auch immer anders, hat eine andere Energie. Und du hast total recht, das kommt nicht rüber. Und auch als Musiker brauchst du ja von den ersten Reihen auch, du brauchst ja Feedback, du brauchst ja Augenkontakt. Ne? Also wenn die vorne gut abgehen, gehe ich auch gut ab. Das ist einfach logisch. Ne? Und
fehlt euch das?
Schon, es fehlt oder? Total. Also ich meine, wir haben ja letztes Jahr relativ wenig gespielt. Wir haben halt Ringpark und Wacken, also große Festivals. Dann hast du Gebietsschutz, Exklusivität. Mhm. Das heißt, die große Tour ist dann erst ein Jahr später. Und die wäre eben dieses Jahr gewesen. Und nachdem wir letztes Jahr relativ wenig gespielt haben, haben wir echt mit den Hufen geschart dieses Jahr. Und es fehlt uns. Ist krass. Und wenn man jetzt denkt, wenn alles klappt, wie wir uns das vorstellen, müssen wir noch warten bis Juni und dann geht es erst wieder los. Ne? Mhm. Das ist schon eine harte Situation. Wir machen jetzt halt andere Dinge. Wir schreiben jetzt halt am neuen Album.
Mach ich auch.
Ja. Fangen jetzt schon an. Und wir kriegen die Zeit schon rum, aber sie muss halt irgendwann auch rum sein.
Schreibst du also sonst... neuen Album? Mhm. Weil du sagst auch, ja?
Ja.
Das ist Nummer zwei. Du bist ja jetzt so neu, aber schon seit nicht so langer Zeit solo unterwegs.
Genau.
So. Die letzte Platte hieß Werkzeugkasten.
Werkzeugkasten.
Also die erste eigene Solo-Platte.
Genau.
Und jetzt schraubst du an der nächsten.
Jetzt schraube ich an der nächsten. Also ich meine, ich finde, Solo ist immer so ein Begriff, der einen aufs Glatteis führt, weil ich habe natürlich ja ein Riesenteam. Ich habe eine tolle Band, was für mich auch ein Grund war, Lust, also wo, als Corona losging, habe ich gedacht, okay, mir wurde eigentlich relativ schnell klar, dass die Leute gar kein Geld mehr verdienen können. Ne? Und ich wusste auch relativ schnell, dass das jetzt eine Weile geht. Das war ja klar. Und die Idee war halt, die Leute ins Studio zu kriegen. Mhm. Also und ihnen damit auch so einen Job zu verschaffen. Und ich habe dann auch so ein paar Ideen gehabt. Mir sind natürlich nur so positive Sachen eingefallen. Und mein letztes Album war sehr, ich habe ganz viel aufgearbeitet aus meinem, so aus meinen letzten...
Aus deiner Beziehung?
Nein, nicht aus meiner Beziehung. Auch aus meinen Beziehungen. Ja. Aber das war schon eher so ein trauriges Album, fand ich. Und ja. Ich dachte, okay, dann nehme ich jetzt halt Corona und mache jetzt genau das Gegenteil.
Aber fühlst du dich jetzt freier? So als Anna?
Ich habe mich eigentlich immer frei gefühlt. Also ich habe mich auch frei gefühlt, als ich drei Alben mit Cilli gemacht habe. Und als ich das nicht mehr gemacht habe, war es dann vielleicht auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht mal mich anders ausprobieren.
Sag mal, andere Frage. Wenn ihr beide als Musiker, ne? Wie kritisch seid ihr denn miteinander? Also spielt ihr euch Sachen vor und fragt, was der andere davon hält, oder ist das eher so ein Brandbeschleuniger beziehungsmäßig, dass man sagt so, um Gottes Willen, ich mach mein Ding, du machst dein Ding? Ist das in der Musik genauso wie im Schauspiel? Also fragt ihr euch gegenseitig?
Wie findest du meins? Ja, wir machen unser Ding. Es ist jetzt nicht so, dass das nach dem ersten Wort beim Text schon gesagt wird, hey, guck mal, wenn, es geht los mit wenn, wie findest du das?
Oder so.
Oder manchmal, weißt du, guck mal, manchmal. Das machen wir schon. Wir sagen aber dann, das ist uns, das funktioniert gut bei uns. Wir können auch gut zusammenarbeiten im Film. Also auch in der Hinsicht, dass man sich kritische Dinge sagen kann, ohne hinterher beleidigt zu sein. Ja. Oder das geht.
Schreibt ihr auch zusammen? Also Texte?
Ganz selten. Wir haben mal einen Song, da habe ich mal einfach mit ein bisschen rüber geguckt. Aber
Und das ging aber auch auf eine Wette zurück. Und zwar haben wir gesagt, der Erste, der von uns jemals, wenn jemals einer Top Ten geht von uns beiden mit dem Album, dann darf der bestimmen das Duett. Dann machen wir ein Duett und derjenige darf bestimmen. Und das war Anna, die war die Erste und durfte dann rulen. Durfte sagen.
Und habe das dann total egoistisch für meine Band ausgenutzt. Hat einfach eine schöne Single
mit
Jani ausgekoppelt. Ja,
ist richtig so.
Wie man es halt so macht.
Und wie ist es als Schauspieler zu Hause? Macht ihr da? Geht ihr zusammen durch die Texte? Fragt ihr euch ab?
Geben wir auch. Wir zeigen uns auch unsere Drehbücher. Da geht der ganze Salat ja schon mal los. Und unsere Projekte, wenn sie fertig sind. Aber wir haben auch mittlerweile, ich glaube, 7 Filme miteinander gedreht. Also wir haben auch schon jetzt eine ganze Zeit nicht mehr, weil wir einfach echt viele Filme miteinander gedreht haben. Und ich habe sogar mal die Hauptrolle gespielt in einem Film. Allerdings jetzt, da hatten wir, glaube ich, noch nicht ein Kind, ne? Oder hatten wir schon ein Kind?
Nee,
hatten wir
kein Kind.
Wo Janni Regie geführt hat und die Hauptrolle gespielt hat und die Filmmusik gemacht hat.
Und das ging?
Ja, aber das war echt grenzwertig, oder? Da waren wir kurz vor der Klapse.
Ihr steht ja auch beide in dem, was ihr tut, fest auf dem Boden, seid fest verankert, erfolgreich, könnt euch zurücklehnen und so weiter. Mhm. Aber ihr seid natürlich auch extrem beschäftigt dadurch, ne? Und viel, ihr habt gerade gesagt, 20 Jahre zusammen. Wie oft habt ihr euch gesehen in den 20 Jahren?
Vier Jahre.
Aber wir haben wirklich festgestellt, als es mit Corona losging und wir dann Dreh abgebrochen wurde.
Auf einmal
und wir
ist der Alte zu Hause, ne?
Nein, als wir alle zu Hause waren, haben wir gemerkt, dass wir das letzte Mal so alle zu Hause waren, als Lola geboren wurde. Und unsere kleine Tochter, und die ist jetzt 12 Jahre alt. Also,
so krass bei euch?
Das ist schon krass bei uns, ja. Weil wir leben halt, wenn wir arbeiten, selten zu Hause, sondern
jeden Tag Termine oder ihr habt doch jeden Tag irgendwas, oder?
Wenn der eine dreht, also meine Drehs sind ja nicht alle immer in Berlin, ne? Du drehst
nie,
hier,
kaum,
drehst
nie dort. In Berlin.
Nie in Berlin, so gut
wie nie. Sprecht ihr ab? Wer wann welchen Film drehen kann?
Wir haben einen gemeinsamen Kalender. Also wir hatten, die Kinder waren auch mal in einem Alter, wo wir gesagt haben, okay, es kann nur einer drehen. Also ja, klar, als sie klein waren und so sowieso. Aber mittlerweile, wir sprechen es auf jeden Fall ab. Also wir koordinieren unsere Urlaube und wir koordinieren, wer wann weg ist. Wir haben einen gemeinsamen Kalender, wo alles drinsteht. Also man kann immer sehen, was der andere macht, was er einträgt und so. Und so große Projekte, da sagen wir dann schon, pass auf, dann mache ich den, dann mache ich das da, okay, dann schieben wir das so und so, das müssen wir machen.
Sonst funktioniert ja, das gar nicht. Da noch eine Tournee oder so dazu, ne?
Genau.
On top.
Also irgendwann wird es schon so, dass jedes neue Datum oder jeder neue Termin oder jede neue Sache, mach doch das noch oder mach doch da noch oder, weißt du, das wird dann irgendwann so eine Attacke. Oder wirkt wie eine Attacke auf die gemeinsame. Aber im Grunde, also weil du das schon so sagst, also im Grunde wäre es so, ne, wenn wir jetzt gerade in einer normalen Zeit noch nicht so viel Zeit miteinander gehabt hätten wie jetzt gerade. Die Kinder waren ja nicht in der Schule und die Große ist jetzt auch schon 17 und fast aus dem Haus mit einem Bein schon und hat einen Freund und so. Also es ist jetzt alles ein bisschen anders, als es noch vor 5 Jahren war. Aber im Grunde genommen, ich hatte so eine Zeit tatsächlich, also ich würde sagen, wenn man heute in so einer Lifestyle-Zeitung, würde man vielleicht sagen, so kurz vorm Burnout, würde ich absolut unterschreiben. Also ich glaube, ich kann vorstellen, was das ist. Ne? Also ich bin morgens, habe es extrem schwer gehabt, morgens aufzustehen, mir fiel es schwer, meine Post zu öffnen, solche Sachen, solche ganz einfachen Dinge. Und alles war mir zu viel. Und ich dachte, wenn ich so weitermache, kacke ich ab. Mhm. Und habe dann vor ein paar Jahren, ja, weißt du, so dann wirklich die Bremse reingehauen.
Und so, ne?
Und habe gelernt, Nein zu sagen. Also habe Leute enttäuscht und war dann auch diese langen Gesichter, das kannst du doch nicht machen, deine Fans oder was auch immer dann da auf Gründe kommen. Und habe gesagt, no. Oder, ja. Und das war eine, so langsam habe ich das Gefühl, wieder ein bisschen das im Griff zu haben und nicht nur hinterher zu rennen, was Management und so dir in den Kalender
schreibt. Das kennen, glaube ich, auch alle. So, also wir haben das, also ich fand auch, dass das so ein positiver Nebenaspekt des unfreiwilligen Runterfahrens bei Corona jetzt war, dass man merkt, dass alle Termine gar nicht so immer so wichtig sind, wie man immer denkt. Weil man ist ja sonst auch immer getrieben, karrieremäßig. Das mitnehmen, das Interview, dort was machen, hier, ne, auch wichtig. Und immer ist irgendwie alles getrieben von, mach das noch, das ist gut für dich, nimm das mit, lass das nicht liegen. Und jetzt denkt man sich so, guck.
Was wäre ein Prio, Musik oder Schauspielerei bei dir, Anna?
Das soll ich beantworten?
Schwierig, ja, beantworte du mal. Das ist gespannt.
Okay, also ich würde sagen, wenn diese Entscheidung stünde für Anna, würde sie wahrscheinlich sagen, okay, wenn ihr mir dieses Messer auf die Brust setzt, dann mache ich Musik.
Ja?
Ja, glaube ich, ja. Glaube ich. Ist so. Also, wenn ich eine stille Minute habe, glaube ich, dann denke ich eher immer an die Musik. Mhm. Also, weil ich glaube, ich liebe an der Musik dieses Selbstbestimmte. Deshalb war vielleicht auch eine Solo- Arbeit anzustreben für mich, das, was mich eigentlich wirklich glücklich macht.
Der logische Weg.
Ja, weil als Schauspieler schreibt dir jemand diese Rollen. Also du spielst halt, was im Drehbuch steht. Natürlich kannst du das noch gestalten, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Aber am Ende bist du eigentlich etwas, was sich jemand anders ausgedacht hat. Es gibt auch Schauspieler, die schreiben selber Bücher, aber das ist natürlich eher die Ausnahme. Und als Musiker, wenn man jetzt so für sein eigenes Zeug verantwortlich ist, dann kann man wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde, du kannst halt alles selber bestimmen.
Ja. Also es sei denn, du bist jemand, der ein Interpret ist. Wenn du jetzt als Sänger, also, es gibt ja auch tausend.
Ja gut, das bin ich aber nicht.
Joe Cocker hat in seinem Leben nicht einen einzigen Song geschrieben. Ja. Ne? Hm. Und ist trotzdem Joe Cocker. Hallo. Ja. Und also, man kann auch, also okay. Es gibt viele Wege nach Rom. Aber
ich rede jetzt ja sozusagen von dieser Warte aus, dass man das selber verantwortlich für sein Zeug ist und auch für die Umsetzung und so. Und das gefällt mir schon gut.
Aber das ist ja der Motor von vielen Künstlern, glaube ich, deswegen, warum man es macht. Oder warum man als Schauspieler auch irgendwann Regie anfängt, oder? Man denkt ja immer so als Konsument, warum macht er jetzt Regie? Ist doch klar, weil er natürlich nicht nur nach Vorgabe acten will, sondern
oder Musiker, die auf einmal selber ihr Album produzieren.
Ne? Gestalten will.
Ja, oder also es gibt ja auch ganz viele Musiker, die dann auf einmal sagen, okay, das Album produziere ich jetzt selber.
Also im Zweifel Musik. Ja?
Was hat euch dann die Schauspielerei Spaß gemacht?
Nee, ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt wählen müsste, Musik oder Schauspielerei, dann müsste ich mal nicht lang überlegen. Also es war gut, war eine gute Erfahrung, aber sollte ein Witz sein, ich würde mich für die Musik entscheiden natürlich.
Ja, natürlich, weil wir das können wir ja auch.
Das ist nicht unsere Welt, also es war
obwohl
geil.
Ich hätte tierisch Bock.
Wir haben auch schon bestimmt 15 Videos gedreht oder so, dass es nicht vergleichbar ist, aber wir haben dann auch schon ein bisschen Schauspiel, ich habe schon ein bisschen Honey und Nanny mitgespielt und so.
Stimmt.
Und dann waren wir in diesem Film Asphalt Burning. Das ist schon auch geil, macht Spaß.
Auf jeden
aber
Fall.
Es kann auch gerne mal mehr sein, also an dieser Stelle, wenn es jemand hört da draußen.
Nee, will ich sagen. Natürlich gar nicht.
Aber die Musik tauschen, steht natürlich im Vordergrund.
Tauschen ist gar keine Option und ist ja auch gar nicht relevant vergleichbar. Aber ich hätte zum Beispiel mal voll Bock, einen richtigen Film zu spielen. Also nicht nur so, dass man immer sagt, ey, die beiden Jungs von Bosshaus sind jetzt auch mal da im Bild und witzig, dass die mal was sagen.
Ja,
ne?
Genau. Oder Synth-Jobs haben wir auch.
Nee, weil ich glaube, dass, und da bin ich ein bisschen bei dir, dass nämlich auf einer Bühne, man ist ja auch ein alter Ego. Ich meine, wir sind ja Boss Power, Boss Burns. Wir sind ja jetzt nicht nur Alec und Sascha, sondern wir haben ja auch bewusst so alter Egos gewählt. Und ich glaube, jeder Rockstar spielt auch Posen.
Ja,
aber, ne, so gehst du ja nicht morgens in die Küche.
Aber Burner ist
auch gern, aber oder? Trotzdem bietet ja so ein alter Ego schon
ja,
auch,
glaub ich, Erfindung
gute,
auch
gute Facetten. Ne? Ich habe so, ich vergleich deine Rolle übrigens immer so gerne ein bisschen mit Johnny Depp in Fluch der Karibik. Weil die sind ja, ist ja auch immer so einen leichten Tick drüber. Überzeichnet irgendwie, aber trotzdem dadurch ja, oder kannst du besser erklären. Dadurch wiederum sehr schön, glaube ich, klar zu besetzen oder da reinzugehen, weil ich meine, wie schwierig ist es denn, in eine Rolle zu gehen und sich selbst draußen zu lassen, oder nimmt man sich immer mit rein? Oder ist dann so eine Rolle, die ein klareres Profil hat, einfacher für dich, den Jan rauszulassen und jemand anderes zu sein, oder...
Nee, das gelingt ja gar nicht, weil die, sag mal, du kriegst ein Drehbuch und das kann sich jetzt ja bildlich vorstellen, jeder, das ist ein weißes Blatt Papier mit so Schreibmaschinenschrift drauf.
Ja.
Da steht ein Name und dann der sagt, das bist jetzt du spielst den, und dann steht 6 Textzeilen. Und damit ist das Drehbuch am Ende seiner Möglichkeiten. Und alles, was dann dazu kommt, wie klingst du, wie siehst du aus, wie bewegst du dich, wie guckst du, wenn du das sagst, ist das vielleicht ironisch gemeint? Da steht, ich wünsche Ihnen einen ganz besonders tollen Tag.
Manchmal steht da auch Klammer auf, ironisch, Klammer zu.
Weißt du so, das sind alles so, dann liest
ja, gut,
du in diesem Drehbuch.
Dann
kommt der Regisseur ein bisschen ins Spiel, aber die Regisseure sagen eher, pass auf, wir filmen das in H2, wir stehen hier mit der Kamera, also bam, 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 du gehst zum Fenster, so. Das sieht sehr gut aus und bam, 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 so. Also Regie ist auch nicht immer nur, ist auch nicht so, ist auch, wechselt mit jedem Regisseur. Am Ende stehst du dann, musst es ja irgendwie, musst jemanden erfinden, den es nicht gibt. Und der hat immer auch mit dir zu tun. Aber was du sagst mit dem Übertriebenen oder mit diesem etwas Überzogenen, ne, das war für mich, ich komme ja vom Theater, ich habe angefangen am Theater, habe 8 Jahre nur Theater gespielt und da geht es ja etwas anders zu als beim Film. Und dann war das so toll, weil wir dachten, eigentlich ist es dieser Professor Börner in dem Tatort, ist im Grunde genommen fast so eine operettenhafte Figur, wie man sie eher von der Bühne kennt oder aus alten Filmen früher,
ja,
wo die so ein bisschen so drüber...
Flug der Karibik, so, ne?
Weil, Johnny Depp hat es zum Beispiel, finde ich, mit.
Figur.
Du weißt, dass die den feuern wollten. Die haben gedacht, der hat's ja nicht alle. Die Produzenten von Flug der Karibik haben versucht, den Typen loszuwerden, weil sie gesagt haben, versaut uns den ganzen Film.
Und er fand das toll, aber die Produzenten fanden es eine Katastrophe.
Er hat übrigens gesagt, er hat sich das von Keith Richards abgeguckt. Dieses Verpeilte und dieses Schwankige und so.
Ja. Und guck mal, was das für ein mega Erfolg war, ne? Als der erste Tatort gedreht war. Als der erste Tatort gedreht war, ne, und ich an dieses Set kam, haben die Produzenten zu mir gesagt, wie siehst du denn aus? Und ich habe gesagt, wieso?
Ach, echt?
Ja, mit diesem Bart und der Brille, willst du das so spielen?
Also, das alles selber definieren dürfen.
Ach komm. Ja. Willst du so spielen? Ja, klar. Nee, das kannst du nicht machen. Bitte geh dich rasieren, du kannst nicht mit dem Bart spielen. Ich habe gesagt, wieso denn nicht? Da weiß doch gar keiner, was da sucht. Da habe ich gesagt, das ist doch geil, worum geht's? Und dann konnten sie nicht anders und mussten nachgeben, wo es war nicht mehr viel Zeit, musste gedreht werden. Ja. Und dann war der erste Film fertig und die Witze über die kleinen, wüchsige. Aber das dass wir das alles in einem Ding zusammengeschraubt haben. Und dann haben die alle. Nicht, ne? Und da gab es viel Angst, da gab es viel Sorge darum, dass wenn das erste Mal auf Publikum trifft, dass die uns in der Luft zerreißen. Ne? Mhm. Und dann war in Münster diese erste Kinopremiere und dann lief dieses Ding da vorne auf der Leinwand. Und dann haben die Leute einfach so herzlich gelacht und die haben das so gemocht. Aber pass auf, wenn ihr jetzt sagen würdet, uns fällt gar nichts mehr ein, wir sind so verzweifelt, dass wir jetzt Jan Josef fragen, ob er mit uns einen Song schreibt, ne? Dann würde auch das nur einen Sinn ergeben, wenn man sich, dann wäre ich ja Mitautor, wenn man sich dann so vorstellt, wie sind die, ich habe mit Leuten zusammengeschrieben. Ich habe früher gedacht, man kann einen Song niemals mit jemandem zusammenschreiben, man muss es immer alleine machen, es muss aus, und es darf keinen anderen geben, der da einen Satz mit beisteuert. Und es war wie eine Erlösung mit Alexander Freund, unserem gemeinsamen Bekannten, das Gegenteil zu erleben, wie jemand sagt, okay, du hast hier 6 Zeilen, die sind auch kein Lied, aber worum soll es denn gehen in deinem Lied, was wirst du denn erzählen? Und dann sagt man Sätze und dann sagt, boom, auf einmal ist eine Zeile da und boom, 3 neue fallen dir ein. Und ja, dieses genau. Zusammenschreiben, dass diese Zusammenarbeit so gut funktioniert, ist eine, das war ja, was Musik angeht, das war für mich eine Erlösung. Ich habe gedacht, wow, es geht. Vielleicht nicht mit jedem, aber es geht. Ja, und, ja. Und so war das ein bisschen bei diesem Tatort dann letztlich auch. Man war so ein bisschen aus dieser festgefahrenen, ein Schauspieler hat immer rumgenörgelt. Also Ulrich Nöten war das übrigens, kann man sagen, weil das ist gar kein Geheimnis, er hat es auch schon selber gesagt. Und er hat immer so lange rumgemeckert an den ganzen Drehbüchern, bis es irgendwann richtig scheiße war. Das Ganze.
Ist ja tot heute wahrscheinlich, oder?
Und dann haben wir das wieder...
Weiß nicht, was er draus gemacht hat.
Er macht ja auch tolle Sachen.
Absolut.
Hat ja auch eine tolle Reihe.
Toller Typ, toller Schauspieler und ein toller Kollege und ein toller Mensch. Aber eben da hat es nicht gepasst. Ne? Aber das ist das, was ich meine. Also wenn du jetzt mit jemandem anderen zusammenarbeitest, Zusammenarbeit generell funktioniert eben nur, wenn man sich so das wirklich füreinander, also wenn alles so in eine Schüssel fließt und nicht jeder
gegenseitig befruchtet und zu neuen Ideen gegenseitig führt.
Ja. Also das ist auf jeden Fall schon gleich bei der Musik. Ne? Ich meine, wenn du das dann so live auf die Bühne bringen willst, ich weiß nicht, wenn man so als Diktator in die Proben geht, ist das eben auch verkehrt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Naja, es gibt ja auch, auch sehr erfolgreiche Interpreten, Elvis Presley und so weiter. Ne, der hat natürlich auch seine Songs nicht geschrieben, wie Joe Cocker, aber hat trotzdem eine unfassbare Präsenz auf der Bühne und eine Wahnsinnsstimme und der Entertainer schlechthin hat dadurch eben seinen Teil beigetragen. Ne?
Aber als er dann Elvis Presley war, haben bestimmt Leute für ihn geschrieben, ganz anders als vorher.
Also eine Vertrauenskiste. Dann, weil du ist doch erstmal, finde ich, total gesund, dass du eine klare Vision hast, die du durchbringen willst.
Oder am Ende wählst du auch natürlich, das gehört dazu aus, bei allem, was dir angetragen wird durch Produzenten oder Writer, musst du halt entscheiden,
da bin ich drin. In den Song und so. Ich glaube halt
auch. Du musst einen Partner finden oder Zutaten, wo du merkst, so,
ich das, jetzt
das
auch,
geht in meine Richtung.
Das ich hilft. Würde auch Interpreten, sage ich jetzt mal, nur weil sie ihre Songs selber nicht schreiben, gar nicht vorwerfen, dass sie da nicht drinstecken, weil ich glaube, dass man sich genau so als Interpret, stelle ich mir das vor, dass man sich dann den Song aussucht, den man geil findet, weil man sagt, da erkenne ich mich.
Absolut.
Von daher stecken die dann schon drin.
100% sowas finden. Bei uns ist ja ein bisschen ähnlich. Sascha schreibt
und er muss machen.
Und ich mach dann.
Schreibst du alleine?
Nee, aber in vielen Fällen sehr wohl. Aber es funktioniert deswegen gut, weil ich mich zum Beispiel 100% darin wiederfinde. Ich meine, wenn ich es scheiße finden würde, würde ich ja sagen, so finde ich so. Oder wenn ein Album entsteht, reden wir auch viel drüber. Ne? Also ist ja nicht immer so, dass man immer sagt, egal, musst du jetzt machen.
Und habt ihr viel Streits dann?
Nö, gar nicht. Also es ist ja auch kein Prozess, wo ich ihn
vertraue.
In Tatsachen setze ich schreibe, es gibt sehr früh Ideenaustausch, wir treffen uns, ich spiele ihm was vor, er spielt mir was vor, was er so auf dem Handy eingesungen hat oder so. Dann fahren wir immer weg, raus aus dem gewohnten Umfeld, haben wir diese auch wieder vor und arbeiten dann an diesen gemeinsamen Ideen. Also es ist jetzt kein Prozess, wo ich sage, so, jetzt ist abgeschlossen,
so wird's gemacht.
Nee, deswegen, das meine ich.
Das ist vorher schon involviert natürlich. Und
aber
auch,
es ist
auch beteiligt.
Man kennt sich, man hat dieselbe Welle und man weiß, dass die Ideen in dieselbe Richtung gehen. Ne? Und deswegen
ist, gut.
Ist es überhaupt für mich, ist es zum Beispiel überhaupt kein Problem, hier und da mal Interpret zu sein.
Bruno hat uns mal erzählt.
Aber ein Song, den finde ich einfach 100%, ist ja noch mein Ding. Und dann bin ich auch voll drin.
Bruno hat uns mal erzählt, wie furchtbar das ist, wenn sie bei U2 neue Songs schreiben. Also er sitzt dann da, also Zusammenarbeit ist ja meistens eher mit Edge. Und dann haben sie so sechs Songs und die sind dann so ein bisschen als Demo und dann trifft sich halt die Band, kommen sie, wo immer die auch da gerade sind, leben zusammen. Und dann sitzen sie und dann kriegt er schon ganz feuchte, so schwitzige Hände, weil er jetzt dieses Ding und dann spielen sie diese Lieder vor und alle sitzen so irgendwie so da, wie man eben so in diesen Probenräumen da sitzt, so.
Ja,
und dann sagen, und da ist so ein Song vorbei und dann so sagt einer einfach, it's not a U2 Song. Und dann ist das Ding vom Tisch, weißt du?
Ja, also, Moment. Und dann ist die andere vom anderen schon weißt du, auch klar.
So. Also diese, das ist wie im, kann man, wie in der ersten
sind,
Klasse.
An diesen Egos sind die größten Bands zerbrochen, ne?
Mhm. Also ja. Ego ist sowieso,
also was weiß ich, Oasis ist zum Beispiel, ne?
Schwierige Nummer für eine Band, die Egos. Weil die natürlich dafür sorgen.
Metallica haben es gerade so hingekriegt, die Stones waren auch öfter davor, glaube ich. Aber sag mal, weil wir bei Musik sind, kurzes Ranking würde mich interessieren. Musikalische Herkünfte. Eure drei Alben, also drei Alben, die ihr mitnehmen dürftet auf eine Insel, wenn es kein Spotify gäbe.
Wenn es kein Spotify gäbe, Nirvana natürlich.
Ja.
Auf jeden Fall.
Egal welche.
Nevermind.
Schon Nevermind.
Nevermind. In Utero.
Komm du.
Ihr fahrt ja zusammen auf die Insel.
Wir fahren ja zusammen auf die Insel.
Bin mir sicher.
Ich muss auch sagen, es macht auch wirklich Spaß, mit Jani Musik zu hören.
Ja? Also das sind so Fragen, auf die ist man am besten Zeit seines Lebens vorbereitet, weil da sind so die da muss man wie aus der Pistole geschossen, da müsste man so drei mega coole Antworten haben. Die kriege ich so schnell nicht zusammen, aber ich würde auf jeden Fall eine mitnehmen und das ist Wish You Were Here von Pink Floyd.
Oh ja, gute Idee.
Ja, und eine habt ihr noch.
Eine haben wir noch. Welche nehmen wir noch mit? Sollen wir noch eine klassische mitnehmen?
Also bei mir wäre es auf jeden Fall ein Beatles-Album. Aber müsste ich jetzt irgendeins.
Das weiße Album.
Ich denke, es wäre das weiße, ja. Wenn ich mich entscheiden müsste von allen, würde ich das weiße mitnehmen.
Beatles war bei mir nie so hoch im Kurs. Ich finde interessant, dass so viele Leute mal Beatles so hochschrauben. Waren die Beatles immer ein bisschen zu.
Du warst eher der Stones-Typ, oder?
Ja, eher Rock. Welche würdest du mitnehmen, Sascha?
Ein Bosshaus-Album natürlich.
Drei Bosshaus-Alben. Nein, ich bin Elvis-Fan. Ne? Ich will natürlich ein Elvis.
Drei Elvis-Alben.
Doppelalbum Elvis und dann noch. Nee. Also Elvis ist auf jeden Fall dabei. Tony Joe White.
Wie fandst du eigentlich Shaken Stevens?
Schüttel, Stefan. Ja, okay, aber da mit 13, 14, 15.
Ja, da fand ich den auch so.
Wow.
Ja. Tony Joe White und Queens of the Stone Age.
Queen auf jeden Fall. Ein Album. Queen-Album ja. Würde ich auch auf jeden Fall. Freddie Mercury müsste man hören auf der einsamen Insel.
Ja. Und du? Metallica?
Auf jeden Fall natürlich Master of Puppets Metallica, ist ja ganz klar.
Iron Maiden?
Nee, Iron Maiden würde ich nicht mitnehmen. Aber man.
System of a Down?
Witzigerweise, man hängt schon immer an den Sachen, die man früher.
Habe ich auch gerade gedacht. Jetzt hast du so Alben aus den 70ern.
Man hat weniger Alben aus den letzten 5 Jahren, wo man sagt, das hat aber, glaube ich, mit der Prägung zu tun. Ich würde auf jeden Fall Soundgarden mitnehmen.
Mhm. Finde ich auch gut.
Bin ja so ein schlimmer Grunger.
Und Alice in Chains.
Ja, könnte.
Ich würde noch eine Arti-Platte einpacken und auch eine Frau, Fiona Apple. Extraordinary Machine würde ich einpacken.
Auch gut.
So ein bisschen was für den Schwips.
Bob Dylan würde ich mir.
Bob Dylan. Bob Dylan muss auch immer gut sein.
Bob Dylan, aber von vor 20 Jahren.
Johnny Cash wäre natürlich auch noch.
Na klar. So.
Also, wie viel hast du die? Habt ihr die letzte
Bob Dylan? Wir machen die Kategorie 9.
Johnny Cash fand ich auch gut.
Ja, drei. Habt ihr das letzte Dylan-Album gehört? Das letzte? Schon mal durchgehört?
Ich habe reingehört.
Und?
Fand's okay.
Ich fand's geil.
Ich hab's nicht gehört.
Auf jeden Fall, der kann es noch.
Der bleibt sich treu.
Ja.
Mein Hero Tony Joe White, der hat noch eine letzte, kurz vor seinem Tod, letzten Jahres rausgebracht, die war leider nicht geil. Ja. Aber so ist es manchmal.
Das ist wie mit den alten Filmen. Manchmal denke ich auch so, guck sie dir nicht nochmal an.
Nee.
Lieber nicht.
Okay. Aber was sind eure All-Time-Favorite-Filme?
Ja, Filmranking.
Kann man da was,
ihr seid Schauspieler,
halt. Oh, ganz viele. Also, Le Mépris, oder? Mit Michel Piccoli und der Badeau von Godard. Das ist ein super Film. Was dann noch? Old-Time-Favorite. Okay. Neben dem von Point Neuf, auch ein Megafilm.
So von Fangofil jetzt hier gerade so.
Nein, aber das sind einfach zwei geile Filme. Toll, mit tollen Kameran. Also wirklich auch ein visuelles Erlebnis.
Auf jeden Fall.
Ja.
Bei mir wäre es genau. Fast and Furious. Nee, bei mir ist es M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das ist ein alter Schwarz-Weiß-Film.
Und der ist aber zäh.
Das ist einer, der hat ein ganzes, meiner Meinung nach, ein ganzes Genre begründet.
Dr. Mabuse sozusagen.
Hallo. Ah, so wird's, ja. Geil.
So ein ganz, super. Haben die da schon gesprochen in dem Film? Oder war das noch Stummfilm?
Gott, mein Herz bricht. Hört ihr es? Haben die da schon gesprochen? Also, das ist auch kein Dr. Mabuse-Film. In M geht es um einen Kindermörder.
Und
das
so,
ist ein ganz großartiger Film, der ein ganzes Genre...
Ich
das,
bin auf der falschen Fährte.
Dann,
wie heißt der Typ, der Mörder war?
Also, da ist Hitchcock sozusagen, wäre gar nicht denkbar gewesen, ohne so einen Film wie M. Peter Lorre spielte da die Hauptrolle. Und dann... absoluter Lieblingsfilm, Es war einmal in Amerika. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe.
Mit geiler Musik.
Der hat alle Knöpfe gedrückt, die ich zur Verfügung habe.
Geiler Soundtrack.
Geil. Von der Musik, über das Spiel, über die Geschichte, über die Liebe, über die Sehnsucht, über das Scheitern. Also das war ein Film, der hat für mich alles einmal eingepackt, was es so gibt. Jetzt müsste ich noch einen dritten haben.
Arizona Dream vielleicht, auch ein geiler Film mit Johnny Depp und Leonardo DiCaprio.
Ja, super.
Mit einem roten Luftballon, aber auch toller Musik. Emil Kosturica.
Okay, ich hätte noch einen dritten, und zwar Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Der hieß auf Deutsch Vergissmeinnicht. Etwas doofer Titel für einen tollen Film mit Jim Carrey und Kate Winslet.
Warum werden denn sie in spielen Deutschen immer so dämliche Titel?
Ja, weiß ich auch nicht.
Aber haben wir jetzt einen einzigen deutschen Film dabei gehabt? Wir müssen eigentlich auch noch einen deutschen Film
Knocking on Heaven's Door ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme, nicht nur weil ich selbst mitgemacht habe, sondern weil ich ihn immer noch.
Der war auch cool.
Immer noch, der lebt immer noch, der ist immer noch da.
Der und Soundtrack auch. Ja. Selig haben damals.
Richtig.
Aber es gibt,
genau.
zum Beispiel den Film Liebe. Ist auch ein toller Film. Ist vielleicht jetzt kein hundertprozentig deutscher Regisseur, aber...
Aber ein Western? Kein Western oder was? Ihr seid bei Boss.
Western.
Steht ihr nicht auf Western?
Ich habe mit meinem Vater als Kind viele Western geguckt.
Oh, Moment.
Das Spiel mir das Lied vom Tod zum Beispiel war ein Film, den habe ich, glaube ich, mit meinem Vater als Kind dreimal geguckt.
Mega.
Also konnte ich schon Textzeilen mitsprechen.
Ja, und Ennio Morricone muss der Soundtrack auch, und so.
Ist gerade gestorben.
Aber Morricone hatte ich ja schon mit Es war mal in Amerika. Aber jetzt haben wir noch einen, und zwar ist das ein Film, ich glaube, da kann sich keine Sau dran erinnern, außer man ist ich und ist in Dresden im Osten groß geworden. Der elektrische Reiter.
Doch, den kenne ich noch. Den kenne ich auch.
Robert Redford, Jane Fonda.
Mit den Lichtern auf dem
Pferd. Ich habe ihm gerade Fotos gezeigt, weil ich dachte, das nächste Album so für ein Shooting wäre doch ganz geil für Bosshaus, ne? Aber sag mal, eine Sache, die uns noch interessiert, wenn ihr zu Hause Filme guckt, könnt ihr überhaupt entspannt Filme gucken oder fangt ihr an zu fachsimpeln und sagt dann sofort, boah, schlecht gespielt. Ganz mies. Also macht ihr das?
Da kommt auf den Film. Wir gucken einfach nur gute Filme bis zum Ende.
Ja,
also wir fangen viel an zu gucken und schmeißen es dann wieder weg.
Aber im Zeitalter von Netflix, Amazon und so ist doch, also bei mir ist immer, man guckt immer eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um den Film überhaupt zu finden, der interessiert, dann guckt man ihn und eine halbe Stunde denkt man sich, was für ein Rotz. Kommt ja oft vor.
Ist bei mir nicht so, weil ich frage immer, Janni, was gucken wir heute? Weil ich nicht so gucke alleine. Ich bin kein Alleine-Gucker. Ich gucke immer nur mit Jan Josef und der hat dann immer irgendwas mitgebracht.
Macht ihr aus oder guckt ihr auch mal zu Ende?
Nee, wir machen aus oder wir gucken bis morgens um 4 und sagen so, ein noch.
So,
wir kommen hier nicht mehr. Wir müssen gleich wieder aufstehen, wenn es mal eine Serie ist. Dann habe ich dann ganz schlimm bis morgens geguckt.
Aber man analysiert immer ganz schlimm, oder?
Ja, so was alle geguckt haben, Breaking Bad zum Beispiel, aber The Americans.
Also bei Musik hören geht es ja immer noch, finde ich, dass man ausbilden kann.
American Horror Story.
Aber wenn man einen Film guckt und man ist Schauspieler und man führt vielleicht auch noch mal Regie, wie du das ja auch manchmal machst, guckst du einen Film immer unter professionellen Blickwinkeln?
Ja, schon, aber wenn der einen mitnimmt, dann geht das irgendwann weg. Also wenn ein Film richtig
geil ist, dann vergisst man das. Oder das ist dann toll. Also wenn man das vergisst und einfach nur noch so guckt und einfach nur noch zuguckt und einfach so wie jeder Zuschauer ist und denkt, was passiert als nächstes, was passiert jetzt und was machen sie jetzt und boah. Also das passiert mir schon auch, aber
es fällt dir schwer.
Aber es ist meistens gucke ich dann und denke mir, Schade. Hättest du ein bisschen, weißt du, so, man ist ja auch hinterher so, ja. so
schlimm. Ja, was ist, wenn ihr eure eigenen Filme seht in
genau, dann noch schlimmer.
Ja? Geht das? Kann man das?
Ungern. Ich gucke nicht so gerne mir selber zu. Also es gibt ja Schauspieler, die gucken beim Drehen immer zu, also die Ausspielung sich an und dann werden sie so hinter dem Monitor. Ah ja, alles cool und so, habe ich schon ganz gut gemacht und ja. So. Ich hasse das, also ich kann das gar nicht. Und ich gucke auch nicht so gerne Filme, wo ich mitgespielt habe. Mag ich auch nicht.
So. Also ich mag die kleines Nerd-Talk hier so ein bisschen für Leute, die gar nicht genug davon kriegen können. Also in Deutschland, in einem Land wie, also in Hollywood zum Beispiel, wenn dort Leute drehen und du bist einer von den Stars in so einer Top-Besetzung, ne, und du möchtest sehen, was du gerade gedreht hast, ne, dann geht man an den Monitor, da gibt es 1000 professionell, hochprofessionelle Abteilungen, die schneiden das alles mit und du kannst exakt die Einstellung sehen, die du gerade gedreht hast. Ne. Das ist sozusagen sehr, sehr professionell.
So,
bei uns gibt es das eher so, dass die Regisseure noch sehr stark sind und auch die traditionelle Idee, nein, ein Schauspieler darf das niemals sehen, dass dann verliert er seine Unschuld, so nach dem Motto, oh, ich musste den Bauch mehr einziehen oder irgend so ein Scheiß. Ja. Aber das ist oldschool. Wenn du arbeitest, ne, das ist dein Beruf, du arbeitest daran, musst du dir angucken, was du gerade gemacht hast. Das ist meine Meinung. Ja. Du musst es dir angucken, nicht auf eine eitle Art nach dem Motto, oh, ich könnte ja noch so ein bisschen mehr so gucken oder dann sehe ich noch besser aus. Das meine ich nicht, sondern einfach nur, wie steht die Kamera, wie sieht das Bild wirklich aus? Kommt das rüber, was ich will? Ist das überhaupt zu sehen? Weißt du, solche Sachen, das also, brauchst du.
Du bewertest dich ja sofort automatisch. Du kannst es gar nicht abstellen, dass du dich bewertest und ich möchte mich nicht bewerten, wenn ich...
Doch, ich kann es total abstellen.
Ich spiele ja in dem Moment, ich gefühlt spiele ich das nicht. Also ich schlüpfe ja da rein und wenn ich zum Beispiel eine Rolle... Ich bin ja meistens, spiele ich die Rollen, denen es schlecht geht. Ich spiele ja immer so zerstörte Menschen und manchmal bin ich wirklich aus in meinem Hotelzimmer und denke irgendwie so, ich muss jetzt nach Hause fahren. Ich halte nicht mehr aus. Ich bin das dann. Und wenn ich das angucke, dann bewerte ich mich. Und ich will mich nicht bewerten, weil das reißt mich dann da raus. Also,
wie viele Rolle nimmt man denn?
Also ich mache das gar nicht, bewerte mich gar nicht. Ich gucke mir das einfach an und denke mir, okay,
ja, nee, nicht so.
Das kann man besser machen. Hier kann man noch was rausholen, da geht es noch was.
Und aber ohne, aber mit, okay. Aber... Aber
ist subjektiv, ja auch Regisseur.
Der subjektive Abstand ist doch aber schwer, ne? Nicht doch eitel zu gucken, sehe ich da gerade gut aus oder nicht?
Kannst du dich noch erinnern, als du dich das erste Mal auf Tonband gehört hast, deine Stimme auf Band? Horror. War das nicht der Horror?
Was ein Klick, ich höre
das
nein.
Das ist doch schneller gemacht. Ja, genau.
Aber das ist auch heute, das ist aber auch heute noch so, finde ich. Es ist nur eine Gewohnheit.
Jetzt machen wir noch unsere, würde ich sagen, letzte Rubrik. Musiktipp, Boss Hotz gibt's euch auf die Ohren und zwar suchen wir da immer was aus und zwar fangen wir an mit Tipp Nummer 1 unter der Rubrik Sweet Old Time Music mit Slim Harpo. Slim Harpo ist ein alter Blues-Haudegen aus Louisiana und war ein Virtuose am Blues und an der Mundharmonika.
Harpo heißt der?
Harpo, Slim Harpo.
Slim Harpo.
Später Harmonika, also
aber Harp. Gab doch schon mal einen Harpo.
Movie Star, Movie Star.
Ja, das war ein anderer, der war ein bisschen früher.
Der wird hier aber nicht vertippt.
Bisschen früher und ein bisschen bekannter.
Slim Harpo ist 1924 geboren und 1970 gestorben. Alles in Louisiana. Und der war weise und musste schon sehr früh sehr hart arbeiten und ist dann zur Musik gekommen, weil er gemerkt hat, dass mit der Musik kann man gut Geld verdienen. Und ein Vollmusiker Ende der 50er Jahre bis Mitte der 60er hat er viele Hits geschrieben, die man kennt, aber hauptsächlich von anderen Künstlern, wie zum Beispiel I'm a King Bee, Shake Your Hips von Rolling Stones natürlich bekannt gemacht. Und wir wollen den Künstler euch ans Herz legen, dass ihr euch ein bisschen mit dem beschäftigt und dann mal reinhört, was er so gemacht hat. Übrigens auch Boss Hoss Cover mit Slim Harpo. Ne?
Das stimmt.
Shake Your Hips.
Übersetzt doch der schlimme Harpo. Zweiter Tipp, ja.
Bob Wayne.
It's country time, ladies and gentlemen. Bob Wayne. Bob Wayne ist ein US-amerikanischer Country Punkrocker, würde ich fast schon sagen. Also es ist ein Country-Musiker, aber mischt Country und Punkrock.
Wie hieß der, dieser Superheld? Das Dark Wayne? Nee, Wayne? Aber auch Wayne.
Wayne Johnson.
Nee, Wayne, dieser Spider-Man, sondern Bruce Wayne. Yeah, Bruce Wayne, dankeschön.
Also eine Mischung aus Bruce, also Bob Wayne ist eine Mischung aus SpongeBob und Bruce Wayne. Ist ein Outlaw-Country-Mucker, mischt Country und Rock'n'Roll und Punkrock aus Nashville.
Ist das dann so ein New Country?
Ist das, das ist so ein New Country.
Lebt er
aber nicht der New so Country im Sinne, es ist ein Pop Country. Er macht Traditional Punk, ja. Country Musik, also mit so Punk. Amerikaner mit Punk. Also sehr traditionell verpunkt.
Darf ich mich mal outen lassen? Ich weiß nicht viel darüber, aber ich bin ein echter, in mir steckt ein echter Country Fan. Und See. Zwar seit dieser Radtour, von der ich vorhin erzählt habe. Wir sind da an so, du fährst ja mit dem Fahrrad, fährst du ja anders als mit dem Auto, landest ja nicht in den Städten, sondern du landest irgendwo. Ja. Und diese diese kleinen Kneipen in den USA, irgendwo so im Heartland, so. Ja. Was spielen die da in den Jukebox? Patsy Cline und wie sie alle heißen, ja, das läuft auch noch da. Mich hat es total infiziert, tatsächlich, muss ich jetzt sagen. Also aber es bleibt unter uns, das wird niemals bekannt gegeben.
Das schneiden wir raus.
Für die nächste Radtour empfehlen wir also Bob Wayne. War auch schon mal mit Bosshaus auf Tour.
Wirklich?
Tatsächlich.
War dir die Vorband oder war er der?
Der war natürlich.
Ja, 2016. Ja.
Naja, sollten wir mal rübergehen, sind wir sagen.
Kennt ihr Hank Williams, den Dritten? Ja. Also the Third, quasi, also den Neffen vom
Enkel?
Nee, der Enkel. Also es gibt Hank Williams, dann gibt es den Vater und dann gibt es
den Sohn, den Enkel.
Den Sohn vom Vater.
Der also Dritte.
Der Enkel von dem.
Und die Katze von dem.
Also Hank der Dritte halt. Ne? Also ja, der Dritte in der Reihe und der ist so ähnlich unterwegs.
Und hat er auch diese Stimme? Kerl. Diese sind die Stimmen ähnlich? Ja, dieses bisschen nasale.
Also ist ja ein Musiktyp auch für euch. Hört euch mal Bob Wayne an.
Und hat er auch die Zöpfe?
Bob Wayne.
Also Hank 3.
Das war Willie Nelson, richtig, stimmt.
Aber
stimmt.
Hank 3 hat auch einen Zopf.
Oh, ja, yeah, ja. Yeah.
Der hat auch eine Punkband, die heißt Ass-Jack.
Die vermischen zu viel, die Leute kommen durcheinander.
Ja, okay.
Bob Wayne, Leute.
Bob Wayne. In diesem Sinne
sagen wir vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es war uns eine große Ehre.
Ja, vielen, vielen Dank. War toll.
Ein Zuschauer hat doch geklatscht.
Anna und Jan, Bonnie und Clyde, danke, dass ihr da wart.
Na? Vielen Dank und Ciao.
Danke euch. Danke, ciao.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.